Herzlich willkommen zum Podcast Learning from Leaders. Ich bin der Christoph und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ihr wisst es, die Idee von diesem Podcast ist, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und mal zu schauen, was macht so eine erfolgreiche Person aus. Und heute bin ich in Berlin, in der Hauptstadt. Ich liebe diese Stadt und ich bin beim Andreas Rickert. Andreas, ich weiß, du bist super beschäftigt. Wir werden darauf eingehen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, und dass ich viel zu tun habe, ist ja auch durchaus ein Privileg. Das macht viel Spaß.
Ja, das spüre ich. Und jetzt habe ich gedacht, wie stelle ich dich vor? Eine lange Liste. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor seit 2021. Ein ganz tolles Buch über die Zukunft der Republik. Da würde ich mit dir gerne drüber sprechen. Du bist natürlich CEO von Fineo, ein großartiges Unternehmen zum Thema Impact Investing. Und du bist auch Vorstandsvorsitzender der Bundesinitiative Impact Investing hier in Deutschland. Und was uns unter anderem verbindet, du bist im Stiftungsrat der Stiftung 1. FC Union Berlin. Und Daumen drücken, wir hoffen, die Klasse wird gehalten. Klasse, dass du dir Zeit nimmst. Du bist auch vierfacher Vater. Das jüngste Kind wurde vor ein paar Wochen geboren.
Ne? Genau, 2 Monaten. Ja. Das ist halt auch Ansporn. Ja. Also ich meine, wenn man versucht, die Welt besser zu machen, dann muss man auch daran glauben, dass es gelingt. Und dann hat man eben auch die Zuversicht, dass man den Kindern eine gute Welt hinterlässt. Ja. Also insofern ist es ein Statement auch für den Optimismus, den ich habe.
Das ist klasse. Also du bist zuversichtlich, dass diesen 4 Kindern eine gute Zukunft bevorsteht.
Absolut, ja.
Das Thema Zuversicht ist tatsächlich auch, mit dem ich einsteigen wollte. Ich meine, du hast so viele Bälle in der Luft, ne? So viele Projekte, so viele Dinge, die du leidenschaftlich tust. Und jedes Mal, wenn ich dich aber treffe, hast du eine richtig gute Energie, strahlst. Woher nimmst du diese Kraft? Was ist so deine größte Quelle?
Erstmal, glaube ich, ist es einfach schon auch ein Geschenk, dass man vielleicht eine Grundeinstellung hat, eine positive Grundeinstellung, die ich sicherlich dann einmal meiner Familie, meinen Eltern zuschreibe, dass die mich haben so aufwachsen lassen, dass ich zuversichtlich sein kann, dass ich mutig sein kann, Sachen auszuprobieren. Zum Zweiten hat es einfach auch mit den Aufgaben zu tun, die ich mache. Natürlich sehe ich die Herausforderungen, also insofern, man darf Optimismus nicht mit Naivität verwechseln, also ja. Ich sehe die ganzen Herausforderungen, aber gleichzeitig sehe ich auch die ganzen Lösungen. Also ich habe tagtäglich mit Menschen, mit Institutionen zu tun, die Ideen entwickeln, wie man an Probleme herangehen kann. Und das ist natürlich positive Energie, die ich dann auch wiederum bekomme. Okay. Also insofern ist es jetzt nicht nur intrinsisch, sondern durchaus auch durch externe Faktoren und tolle Menschen, mit denen ich zu tun habe, bedingt.
Und dafür braucht es ja auch so die Offenheit, das überhaupt reinzulassen, diese gute Energie aufzusaugen, mitzunehmen. Wenn du morgen aufstehst, bist du gut gelaunt? Oder ist das etwas, wo du sagst, du hast Rituale, die dich dann in diese guten Ideen reinbringen?
Nein, also ich bin jetzt eher ein Nachtmensch. Okay. Also insofern ist jetzt nicht das Aufstehen morgens per se meine Wohlfühlzeit, aber ich bin dann auch gut gelaunt, weil ich mich wirklich auch, es gibt auch mal Ausnahmen, aber wirklich sonst auch immer auf den Tag freue. Meistens ist es so, dass ich das ein bisschen als eine Wundertüte habe. Also ich gucke morgens erst rein, welche Termine ich habe. Okay. Und dann sind da meistens Sachen dabei, wo ich sage, wow, da habe ich auch richtig Lust zu, jetzt die Person zu treffen, das Thema anzugehen etc.
Also wenn dann da steht Podcast,
genau, dann, yes.
Dann greifst du wieder an.
Genau.
Und ich meine, das ist ja wirklich ein Geschenk. Ich kann mich erinnern, ich bin aus für mich unerklärlichen Gründen eigentlich aufgewachsen, immer mit so einem Morgentief. Also ich bin aufgestanden und war pessimistisch. Und das hat es eigentlich erst gedreht, durch, ich mache jetzt eben morgens mit 30 Jahren Achtsamkeitsübungen. Danach bin ich richtig gut drauf. Aber ich bewundere das, wenn jemand so mit dieser Kraft in den Tag geht. Es gibt ja immer so Etiketten für Menschen und ich will dich nicht in eine Schublade stecken. Kannst aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass du ein Innovator bist, dass du unglaublich vieles Neues entwickelt hast in deinem Leben. Du hast ja auch immer wieder so ein bisschen deine Wirkungsfelder verändert. Du warst bei der Weltbank, du warst Assistent der Geschäftsführung von Bertelsmann, du hast Fineo gegründet und nebendran noch so vieles auch lanciert in den letzten Jahren. Ist es etwas, wo du sagen würdest, das war so in deiner DNA? Also wenn wir deine Eltern gefragt hätten und die sich erinnern, der Andreas war 15 oder 20 Jahre alt, war er da auch schon Innovator? Oder ist das etwas, was du dir dann quasi erarbeitet hast?
Die Frage ist ja, was sind die Zutaten, die man braucht, um Innovator zu sein? Und erstmal vielen Dank für den Titel, den ich natürlich sehr gerne mir ans Gewehr hefte. Und ich glaube, eine Grundvoraussetzung dafür ist einfach, neugierig zu sein und mutig zu sein. Und das sind vielleicht 2 Sachen, die schon auch immer angelegt waren. Dass ich, und da komme ich dann doch mal wieder auf meine Eltern zurück, dass ich immer auch einen Rahmen hatte, wo ich auch mutig sein konnte. Also ich durfte schon mit 15 Jahren 4 Wochen lang Interrail machen und einfach wegfahren, weil meine Eltern mir vertraut haben und gesagt haben, okay, mach schon, das wird schon gut gehen, wenn du das machst. Und das prägt einen natürlich, wenn man auch diese Selbstwirksamkeit, aber auch die Verantwortung lernt. Und das hat sich dann eigentlich durch alle Phasen durchgetragen, dass ich immer wieder neue Sachen gemacht habe, dann aber auch häufig festgestellt habe, okay, ich habe auf was anderes Lust oder ich habe vielleicht in anderen Bereichen andere Fähigkeiten und dann auch den Mut zu haben, zu springen. Ja. Also konkret ein Sprung, ich bin in der Molekularbiologie quasi akademisch sozialisiert worden und hatte eigentlich immer die Idee, ein Forscher zu werden. Weil für mich das Bild eines Forschers, einer Forscherin schon etwas ganz, ganz Großartiges ist, wenn man quasi seine Kraft, seine Energie allein der Wissensmehrung verschreibt, dann ist für mich eines der humansten Elemente, die man haben kann. Ja. Und deswegen war das für mich auch ein idealisiertes Bild und habe dann auch in den USA ja unter anderem promovieren können und fand das ganz toll. Aber gleichzeitig habe ich auch festgestellt, ich bin gar nicht so gut. Alle anderen waren besser als ich.
Ja.
Ich bin auch gar nicht ganz so langatmig unterwegs, wie man für die Forschung sein muss. Aber dann zu sagen, okay, nach 8 Jahren Studium und Promotion komplett was Neues zu machen,
ja,
das machen nicht so viele. Und das ist vielleicht das, was ich mir zuschreibe, dass ich an solchen neuralgischen Punkten dann den Mut hatte, zu springen. Und das ist vielleicht das, was dann eben auch Innovation ausmacht, weil wenn man springt, dann hat man eben auch nicht so viel zu verlieren und dann ist man eben auch mutig, etwas Neues auszuprobieren.
Total spannend. Also da haben wir, glaube ich, nochmal eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch studiert und war gar nicht gut. Ich saß so jeden Tag in der Bibliothek und alle waren total motiviert, haben ja Bücher gelesen. Ich habe gedacht, was tue ich hier gerade? Hört sich jetzt lustig an, war gar nicht so
gelegt. Genau, das ist natürlich auch, ich erzähle das natürlich jetzt auch, aber diese Punkte, wenn man dann irgendwann realisiert, nee, das ist es nicht, das ist nicht mein Weg. Rückwärts betrachtet ist immer alles einfach und Strategie, aber in dem Augenblick weiß man ja auch nicht, was dann kommt. Aber das macht ja vielleicht auch dann den mutigen Aspekt aus an so einer Sache.
Wie war das dann? War das für dich ein Absprung, alternativlos, weil hier hat es nicht funktioniert? Oder hat sich plötzlich eine Tür aufgetan und es war dir schon klar, wohin du springst?
Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Ich habe dann schon auch immer Türen gesehen, durch die ich durchgehen konnte. In dem konkreten Fall war es McKinsey, weil die nehmen jeden, also insofern auch einen gescheiterten Forscher. Und da bin ich dann durchgegangen, aber offen gesagt auch nicht wissend, was mich erwartet. Und es war auch, wenn man das so offen sagen darf, auch ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich dann auf einmal nur mit Heißdüsen zu tun hatte, die alle von den Business Schools kamen. Und ich war halt einfach komplett anders sozialisiert als Biologe. Aber es geht ja auch um das Learning from Leaders. Ich habe sehr viel gelernt und das hat mir natürlich auch nicht nur Freude gemacht, sondern mir sicherlich auch für die nächsten Schritte dann geholfen.
Wie bist du zum Gründer von Fineo geworden? Das ist total spannend. Das geht ja um die Schnittstelle zwischen Leute, die Geld haben, Gutes tun wollen, Philanthropen, und dem Thema Projekte, die gut sind für die Gesellschaft. Diese Schnittstelle herzustellen macht total Sinn. Jetzt, wo es da ist, glaube ich, würden alle sagen, ja, natürlich, das braucht es. Aber du hast es mit deinen Partnern erdacht. Wie bist du dahin gekommen?
Man wacht nicht morgens auf und hat auf einmal die Idee, Fineo zu gründen, sondern da liegt dann natürlich auch ein Weg und ein Erkenntnisweg hinter. Und auch das vielleicht nur noch mal explizit zu sagen, dass dann so Bausteine sich zusammengefügt haben und solche Opportunitäten dann aufgemacht haben, ist etwas, was man nicht planen kann.
Ja.
Deswegen will ich das wirklich ganz klar sagen. Ich habe einfach viel Glück gehabt.
Ja.
Deswegen bin ich auch zutiefst dankbar und demütig für alles das, was ich heute machen darf.
Ja.
Das vielleicht einmal vor die Klammer gezogen. Konkret, ich war damals dann in der Bertelsmann Stiftung Direktor, obwohl ich von dem Stiftungswesen auch oft gesagt wenig Ahnung hatte. Aber das hilft ja manchmal auch, wenn man eben mit so einer etwas anderen Perspektive in so ein Feld reinkommt. Und ich wollte verstehen, was heißt eigentlich Stiften? Was heißt Philanthropie? Was heißt Gemeinnützigkeit in Deutschland? Und habe dann Zahlen bekommen, die mich auf der einen Seite überrascht haben, war positiv, aber auf der anderen Seite auch durchaus erschrocken haben. Wir reden allein in Deutschland über einen riesigen Markt. Mehr als 600.000 gemeinnützige Organisationen. Ungefähr 100 Milliarden Euro, die da jährlich reinfließen. Also das ist alles auf der Habenseite, was toll ist. Gleichzeitig war ich durchaus überrascht, fast schockiert, ob der systemischen Intransparenz. Weil mir niemand sagen konnte, wer sind eigentlich diese 600.000 Organisationen, geschweige denn, wie gut sind die und welche Wirkung haben die? Und das hat mich dann schon verstutzt, wie können Geldgeberinnen und Geldgeber diese 100 Milliarden Euro geben, ohne eigentlich wirklich eine Ahnung zu haben, was damit passiert und wo der größte Hebel ist. Und das ist eigentlich die Ausgangsidee von Fineo, dass wir Marktintelligenz schaffen wollten, ähnlich wie wir sie im Finance-Sektor auch haben, für Investoren und Investoren, also Marktintelligenz haben wollten, für den gemeinnützigen Sektor, sodass, das war unsere Theorie, Geldgeberinnen und Geldgeber eine bessere Informationsbasis haben, motivierter sind und deswegen mehr Geld geben und auch noch das Geld zu wirkungsvolleren Organisationen geben. So simpel war die Grundidee und das haben wir dann einfach angefangen. Wir haben eine Methodik entwickelt, mit der man Wirkung analysieren kann. Wir haben das transparent gemacht und haben dann eben auf beiden Seiten des Marktes agiert. Auf der einen Seite wieder das Thema Lernen, die Non-Profits befähigt, wirkungsvoller zu arbeiten und auf der anderen Seite Geberinnen und Gebern hoffentlich die richtigen Instrumente und Informationen gegeben, dass sie wirkungsvoll philanthropisch tätig sein können.
Das heißt, ihr habt im Grunde genommen auch Vertrauen geschafft, also durch Transparenz Vertrauen geschafft und damit sicherlich auch all diesen Organisationen, die unterwegs sind, gemeinnützig einen Gefallen getan. Die Philanthropen vertrauen dann diesen Organisationen, sie vertrauen aber auch dir, sie vertrauen euch. Eine Susanne Klatten, es war in den Medien, hat bis zu 100 Millionen gesprochen, euch anvertraut, BMW, Quant, Familie. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Ingredienzen für Vertrauen? Ja, ich glaube, in der Wirtschaft läuft ohne Vertrauen gar nichts. Es ist die Basis, es ist vielleicht auch die Basis des Zusammenlebens. Wir wissen alles, wie fragil es ist. Es entsteht über Zeit, es kann weg sein in ein paar Sekunden. Wie hast du dir das erarbeitet?
Ja, in der Tat, Vertrauen ist ganz wichtig. Gerade, du sagst, bei einer Wirtschaft ist es wichtig, aber vielleicht gerade nochmal in einem Bereich, wo man weniger an KPIs, an Kennzahlen sich orientieren kann, an harten Fakten. Deswegen muss man da noch mehr vertrauen. Das kommt nicht über Nacht, das muss man ganz klar sagen. Es gibt so ein paar Zutaten, glaube ich, die geholfen haben, dass man uns vertraut. Du hast natürlich gerade auch zu Recht gesagt, es ist toll, dass einfach eine Susanne Kladden, aber auch andere Großunternehmerfamilien uns vertrauen in ihrem Engagement. Also erst einmal haben wir Fineo als eine gemeinnützige Organisation gegründet. Ja. Das ist immer wichtig, damit ist verbrieft, dass wir das Ganze machen, um auch der Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Ja. Ich kann mir jetzt nicht Geld rausziehen oder dergleichen, sondern das ist wirklich klar, es geht um eine Mission, nämlich mehr und besseres Engagement. Das Zweite ist, dass wir einfach nicht unsere eigene Agenda durchdrücken, sondern versuchen einfach ein neutraler Mittler zu sein. Das heißt also, wir analysieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich Engagement immer auch eine emotionale Geschichte, aber wir sind quasi die Verstandesebene für die Herzgeschichte, die halt die anderen damit reinbringen. Und das Dritte ist, dass wir neben dieser Analytik und der Strategie, die dahinter steckt, immer sehr, sehr akribisch darauf geachtet haben, nicht in Interessenkonflikte reinzukommen. Also gerade wenn man in einer Mittlerfunktion ist, kann man da sehr schnell auch in Interessenkonflikte zu kommen. Und ganz konkret, wir nehmen von Non-Profits, auch für die Analysen, die wir machen, kein Geld. Damit sind wir quasi auch komplett unabhängig, wenn wir die Geberseite beraten, weil wir eben kein eigenes Stake drin haben oder im schlimmsten Fall sogar bezahlt dafür worden sind, um eine Tür aufzumachen in ein Family Office oder zu einer hochvermögenden Person. Und das sind alles, glaube ich, Bausteine, also einmal die Gemeinnützigkeit per se, dann diese sehr starke Analytik und das Vermeiden von Interessenkonflikten, die eben uns das Vertrauen geben. Und am Ende des Tages, vielleicht als letzten Punkt, ist es eben auch ein People-Business. Und ich habe hier bei Fineo großartige Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und am Ende des Tages sind sie eben auch ein Garant dafür, dass man unserer Arbeit und uns als Organisation vertraut.
Dem ist sicher so. Und das zeigt auch deine Bescheidenheit. Ich glaube, trotzdem ist es auch so, dass dir immer wieder wichtige Stakeholder vertraut haben. Die Familie Mohn hat dir vertraut. Die Weltbank hat dir vertraut. McKinsey, wo du sagst, jeder wird genommen, hat dir vertraut, um da was mitzunehmen. Was würdest du sagen? Sind da bestimmte Werte oder Standards, an denen du dich orientierst? Wo du dann sagen würdest, ja, vielleicht deshalb vertrauen wir die Leute eher.
Vielleicht habe ich einen Vorteil, dass ich wirklich die Sachen gerne mache und überzeugt bin, das, was ich mache. Und dass ich zum Beispiel nicht primär monetär incentiviert bin. Ja. Also natürlich verdiene ich auch gerne Geld und ich bin ja auch in anderen Bereichen aktiv als Investor etc. und freue mich auch darüber, wenn das sehr erfolgreich auch im wirtschaftlichen Sinne läuft. Aber das war nie meine Kerntriebfeder. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Freiheit erst einmal für mich. Also das ist, glaube ich, ein Aspekt, der für mich persönlich hilfreich war. Eine zweite Sache ist, dass ich auch anderen Vertrauen schenke. Mhm. Also ich vertraue per se erst einmal jedem.
Ja.
Und natürlich bin ich auch schon mal auf die Nase gefallen, aber ich bin viel, viel häufiger positiv überrascht worden. Mhm. Ich habe ein Portemonnaie am ersten Tag in Washington, als ich bei der Weltbank angefangen hatte, verloren. Zack, ich habe sofort wiedergekriegt mit allen Sachen drin. Also ich vertraue Menschen, weil ich es auch erlebt habe, dass Menschen einfach gut sind, dass sie etwas Gutes tun wollen. Also insofern ist das auch meine Grundeinstellung. Deswegen ist Vertrauen und Gegenvertrauen, glaube ich, auch was, was sich gegenseitig bedingt. Und vielleicht ist eine Sache noch auch wichtig. Ich habe ja mit sehr vielen vermögenden Menschen zu tun, mit Leuten, die halt an Machtpositionen sitzen. Aber das ist nichts, wovon ich mich blenden lasse.
Ja.
Also ich habe wahnsinnig viel Respekt Menschen gegenüber, aber ich habe keinen falschen Respekt Geld oder Schulterklappen gegenüber.
Ja.
Und ich glaube, das merken Menschen. Also sowohl welche, die halt sonst mit solchen Insignien immer ausgezeichnet sind, dass ich sie einfach ganz normal behandle, in Anführungsstrichen. Aber gleichzeitig eben auch Menschen, die halt eben nicht reich sind, die nicht in irgendwelchen Ziehpositionen im Konzern sind, mit denen gehe ich genauso um. Und vielleicht diese Offenheit ist etwas, was dann am Ende des Tages auch wiederum Vertrauen mitbedingt.
Total spannend. Ich glaube, das ist ein schmaler Grat, ne? Also einen gebührenden Respekt zu zeigen, jemand, der vielleicht viel Geld hat oder in einer hohen Position ist, aber gleichzeitig trotzdem eine Natürlichkeit an den Tag zu legen, ist ganz entscheidend. Und was ich total schön finde, dass du sagst, um dafür zu sorgen, dass dir ein Vertrauen entgegengebracht wird, gibst du vielleicht zuerst Vertrauen und lebst in einem gewissen Vertrauen.
Ja, aber das macht eben auch der Markt, in dem ich mich bewege, relativ einfach. Weil eben dort, meine Erfahrung ist, die Menschen immer sehr intrinsisch motiviert sind, in der Regel immer versuchen, auch was Gutes zu tun, was nicht heißt, dass man auch seine eigenen Interessen hat, aber grundsätzlich schon versucht, etwas Gutes zu tun. Und deswegen auch diese Idee des Kooperierens, des gemeinsamen Wirkens, gerade im Impact-Ökosystem, sage ich mal, sehr viel stärker verhaftet ist als im rein Profit-Bereich, wo es dann doch eher darum geht, mit den ausgefahrenen Ellenbogen ganz nach vorne zu kommen.
Ja.
Ich bin fest davon überzeugt, dass halt Kooperation ein entscheidendes Kriterium ist, um auch erfolgreich zu sein. Und das können wir natürlich in unserer Sphäre sehr gut leben.
Und Vertrauen braucht es ja auch 2021, um das Buch mit dem gewagten Titel Zukunftsrepublik zu schreiben.
Ist schon ganz bold, ne? Ja.
Also ich habe gerade vorher noch überlegt, vielleicht ist es 2024 sogar noch bolder, von der Zukunftsrepublik zu sprechen. Aber vielleicht nimmst du nochmal mit. Wie ist es entstanden? Das war ja ein Corona-Baby, ne? Also hattet ihr da nichts zu tun? Habt euch dann gesagt, dann füllen wir unsere Zeit mit einem Buch, was wir schon immer schreiben wollten? Oder war es auch so das Bangen um wirklich die Zukunft in dieser großen Krise?
Ja, also der Impuls war schon, dass wir waren eine Gruppe oder sind eine Gruppe von 6 Herausgeberinnen und Herausgebern, etwas sorgenvoll auf die Entwicklung der Gesellschaft geguckt haben, wo viele so in so einer Angststarre waren. Ja. Eben Angst hatten, wie wird sich die Zukunft entwickeln? Und da wollten wir bewusst mal einen Kontrapunkt machen und sagen, okay, auch wenn Ungewissheit da ist, wir haben Ideen, andere haben Ideen, wie man positiv nach vorne gehen kann. Und deswegen eben auch dieser Begriff Zukunftsrepublik, ja, weil wir eben daran glauben, dass unsere Republik eine Zukunft hat und vielleicht auch, ein bisschen auch noch Boldness, wir Ideen entwickeln, die auch ausstrahlen können auf das Ganze, was wir auf der Welt haben. Also insofern, das war der Anspruch. Die Gruppe, die da zusammenkam, kommt aus einer gemeinsamen Organisation. Wir sind alle im Beirat von Startup Teams. Ja. Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass junge Menschen mit der Idee des Gründertums vertraut gemacht werden und dann auch unterstützt werden, ihre ersten Gründungen zu machen. Also auch etwas, was nach vorne geht, wo man Leute empowert, ermutigt, einen Schritt in die Gründung zu tun. Also insofern passte das alles sozusagen von dem Normativen, von der Grundmission. Und wir haben alle gute Netzwerke. So, und wir haben in unseren Netzwerken rumgefragt, wer hat Lust dabei zu sein. Es sind dann 80 dabei rausgekommen, in unterschiedlichsten Bereichen, aus den Medien, aus der öffentlichen Hand, von der Wirtschaft etc., und haben ihre Beiträge dann dazu gemacht. Und es ist ein wahres Feuerwerk dann von Zukunftsideen geworden. Und so haben wir es dann eben geschafft, das rauszugeben und haben es dann tatsächlich auch geschafft, damit Spiegel-Bestseller zu werden.
Gut, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das wird im September rauskommen. Ich kann nur erahnen, was es dazu alles braucht, in diese Rangliste zu kommen. Jetzt sind wir im 2024, 2021 habt ihr es geschrieben. Wie siehst du die Gegenwart? Weil es gibt doch einiges an Herausforderungen. Wenn man die Wirtschaftslage schaut, also in der Rangliste in Europa, der Wirtschaftsperformance, da liest sich das wie die Bundesliga-Rangliste aus der Sicht von Union Berlin. Da ist Deutschland irgendwo ganz hinten. Neulich gerade noch vor Schweden irgendwie zweitletzter. Politisch läuft es ziemlich krumm. Wir haben keine klare Richtung. Natürlich erleben wir für uns zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Krieg in Europa. Wie siehst du die Gegenwart für Deutschland?
Nicht gut, was aber nicht heißt, dass ich nicht trotzdem auch positiv auf die Sachen gucke. Aber ich habe eben schon gesagt, man darf Optimismus nicht mit Naivität verwechseln. Und natürlich muss man dann Probleme auch offen ansprechen. Wir haben sowohl interne als auch externe Herausforderungen. Natürlich, wir kamen aus den Corona-Jahren, die schon mal auch für die Wirtschaft und auch für die Gesellschaft ein großer Dämpfer war. Dann ist dieser unsägliche Krieg losgegangen. Damit konnte man, zumindest ich, glaube ich, nicht rechnen und viele andere auch überrascht, dass das passieren kann, mitten in Europa. Also insofern, das sind nochmal 2 Parameter, die einfach sehr, sehr schwierig sind. Dann eine Koalition, die jetzt, finde ich, sehr viel Anspruch gestartet ist. Ich war auch begeistert, weil ich die Thema Kooperation, das ist ein Zusammenschluss von 3 Parteien, die jetzt nicht Gott gegeben quasi Koalitionspartner sind, zusammengekommen sind, bin dann auch enttäuscht, wie man dann doch eher sich immer wieder auch eher lähmt. Also insofern, wir haben viele Rahmenbedingungen, die nicht einfach sind. Da müssen wir jetzt durch. Und deswegen bleibt aber auch das, was im Buch ist, an vielen Stellen auch relevant. Wir sollten nicht nur auf den Staat gucken, wie er es richten kann. Natürlich, wenn es darum geht, halt Verteidigung, Aufrüstung der Ukraine etc., das sind staatliche Aufgaben. Aber ganz viele andere Sachen liegen auch bei uns. Wir können alle dafür eintreten, dass wir eben nicht ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft haben. Wir können alle Statements machen, dass eben nicht die rechten Parteien und diese komischen Ideologien auf einmal wieder Fuß fassen in unserer Gesellschaft. Wir können alle versuchen, auch wirtschaftlich aktiv zu sein. Nicht jeder muss Gründerin und Gründer sein, aber wir können zumindest einen Rahmen schaffen, wo eben auch Innovationen wieder gewertschätzt werden und man nach vorne gehen kann. Also insofern, nicht jeder ist Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, aber trotzdem ermahne ich auch jeden wiederum in seinen Bereichen zu gucken, was er tun kann, um nach vorne zu gehen in der Gesellschaft. Und ich sehe, dass wieder zu dem Positiven, dass ganz, ganz viele das auch machen. Und ich sehe viele Ideen. Ich bin selber als Investor unterwegs für Startups. Und das stimmt mich dann doch bei allen Herausforderungen weiterhin auch zuversichtlich.
Ich glaube, diesen Drive, den braucht's. Ich bin viel beruflich in Asien, im Mittleren Osten, fliege heute Abend nach Sofia, also Osteuropa. Und ich erlebe in all diesen Geografien einfach mehr Aufbruchstimmung, mehr Optimismus, irgendwie auch mehr Selbstwirksamkeit. Also ich glaube, das macht gerade was mit uns. Einerseits vielleicht ein Teil der Gesellschaft hat nicht so viel Antrieb, aber ein anderer Teil, der gibt jeden Tag Gas, aber erreicht damit nicht mehr so viel.
Also A, ich sehe es in anderen Ländern natürlich auch, ja. Aber das Gras ist auch immer grüner beim Nachbarn. Also insofern dürfen wir es jetzt auch nicht zu schlecht reden. Wir können das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal wieder mit dem Thema Vertrauen kombinieren. Ich erwarte nicht davon, dass wir 80 Millionen Innovatoren und Innovatoren haben, nicht 80 Millionen Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Es reicht, wenn eine kleine Gruppe die Energie hat, die Ideen hat, den Mut hat, nach vorne zu gehen. Was ich von den anderen durchaus erhoffe und erwarte, ist dann aber ein bisschen Vertrauen und ein bisschen Support zu haben und nicht nur am Rand zu stehen und zu schimpfen, sondern dann zu sagen, okay, ich vertraue, dass die Leute, die in der Politik auf der Ebene der lokalen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wo auch immer Verantwortung übernehmen, dass die das schon mit einer guten Intention machen und auch gut machen. Und das einfach quasi durch diesen Goodwill zu unterstützen. Das ist eigentlich das. Aber damit sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Mhm. Die Eliten, und das ist ein schwieriges Thema, aber die Eliten müssen sich das Vertrauen auch immer wieder erarbeiten. Ja. Weil dann, glaube ich, funktioniert es auch als Gesellschaft, kollektiv nach vorne zu gehen.
Und dieses Vertrauen tatsächlich ist an vielen Orten schon gebrochen eigentlich derzeit. Ne?
Genau, es ist sicherlich gebrochen, weil auch nicht alle gut agiert haben. Aber es bricht auch, weil wir leider auch Brandstifter in der Gesellschaft haben, die immer wieder auch zündeln und das Vertrauen kaputt machen, mutwillig kaputt machen. Und da müssen wir als Gesellschaft auch insgesamt gegenstehen.
Du sagst, dass jeder Einzelne, egal aus welcher Position, ein bisschen Verantwortung übernimmt, sich einsetzt, mitdenkt. Ansonsten, welche Qualitäten braucht es denn, um wieder nach vorne zu kommen in Deutschland?
Es fängt eben auf der ganz kleinen Ebene an. Jeder kann in seinem Umfeld ein bisschen positiver, ein bisschen achtsamer sein mit seinen Mitmenschen. Ich glaube, das hilft schon mal. So, das ist sozusagen gerade, was man auch vielen Berliner und Berlinern gerne mal zurufen möchte, wo die Berliner Schnauze ja sehr gerne mal auch als schamhaft irgendwie bezeichnet wird, ist manchmal einfach unfreundlich. Also insofern, das ist was, wo man einfach mal anfangen kann, welche Art von Klima haben wir. Da müssen wir wieder eine Debattenkultur haben. Also im Moment sind wir halt alle in den Gräben. Und ich meine, wir haben es ja in der letzten Woche wieder erlebt, wo dann auf einmal Leute, die halt Wahlplakate aufhängen, angegriffen werden. Das darf nicht sein. Wir müssen also in eine Welt kommen, wo wir wieder miteinander reden. Also sozusagen, das ist das, was jeder eigentlich auch tun kann. So ein bisschen diese Scheuklappen mal ablegen, die man hat. Und dann müssen wir eben auch als Deutschland, und da gucke ich dann schon auch den Staat an, die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Also es müssen auch gerade vielleicht bei weniger Budgets dann Zöpfe abgeschnitten werden und in Zukunftssachen investiert werden. Das klingt immer so einfach, ist aber dann in der Umsetzung natürlich, wenn da Verteilungskämpfe da sind, nicht mal ganz so einfach. Und wir sollten auch unseren Einfluss ausüben auf der globalen Ebene, beispielsweise was Besteuerung von Themen anbelangt etc., weil ich glaube, und damit sind wir vielleicht beim Thema Impact Investing, wir können auch als Deutschland da einen Rahmen schaffen, dass die Wirtschaft auch ihren Beitrag zur Lösung macht, aber dafür brauchen wir eben auch ein Spielfeld, was fair ist und das kann nur die Regulatorik, das kann nur Politik.
Also ich glaube, im 2024 sind wir als Deutschland an einem Ort, wo es irgendwie ungemütlich ist. Es fühlt sich nicht so richtig erfolgreich an. Die Perspektiven fehlen irgendwie. Vielleicht ist es so wie damals für uns im Studium. Du hast es sehr eindrücklich beschrieben, so wie es mir auch ergangen ist. Und dann hat sich für dich damals eine Tür aufgetan. Was könnte das für uns für eine Tür sein? Durch welche Tür können wir aus Deutschland gehen? Und was sehen wir hinter dieser Tür?
Also der ansonsten sehr von mir geschätzte Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das sehe ich anders. Ich glaube, Gesellschaften brauchen Visionen, weil ansonsten hat man eben durchaus keine Energie und weiß nicht, wo das Ganze hingeht. Und meine Vision ist, dass wir als Deutschland, als Europa ein Epizentrum für Nachhaltigkeit werden. Ja. Und das ist eben nicht nur etwas, was man aus Naivität sagen kann, sondern einmal eine Notwendigkeit. Wir werden die Welt nur hinbekommen, wenn wir konsequent nachhaltig sind. Aber gleichzeitig eben auch, wenn wir eben auch versuchen, daraus einen wirtschaftlichen Erfolgskurs zu machen. Und ich glaube, das können wir, weil wir nämlich schon ganz, ganz viele Zutaten haben. Nachhaltigkeit ist eigentlich nichts anderes als wertebasiertes Unternehmertum. Das haben wir schon ganz lange in Deutschland. Mhm. Nachhaltigkeit ist ganz klar abgeleitet und in der Tradition der sozialen Marktwirtschaft. Also insofern diese Stärken, die wir aus der Historie haben, nochmal konsequenter nach vorne zu tragen und sagen, okay, da setzen wir drauf. Da investieren wir in Zukunftstechnologien. Wir versuchen, der Standard zu sein, wo die besten Innovationen entstehen, um im Bereich von Chemicals, nachhaltige Chemicals zu haben. Und wir haben große Player wie BASF, um im Bereich der Medizin wirklich wieder ganz vorne zu sein. Wir haben tolle Pharmaunternehmen, um im Bereich der Renewables dann doch wieder nach vorne zu kommen. Wir hatten dort mal eine Pull-Position, haben sie leider verloren. Also insofern, ich baue darauf, dass wir mit diesem wertebasierten Unternehmertum oder Purpose-getriebenen Ansatz oder Impact-Startups, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte, durchaus reüssieren können als wieder eine wirtschaftlich starke, aber eben auch nachhaltige Nation, die ihren Beitrag leistet.
Und dann geht es vielleicht auch darum, weniger zu sagen, was wir nicht tun, also woher beziehen wir nicht Energie, sondern zu sagen, daher zum Beispiel beziehen wir Energie. Und das ist nachhaltig, das machen wir mit Freude und Überzeugung und die Welt lächelt danach. Ne? Die Probleme sind omnipräsent.
Genau, ja. Genau.
Learning from Leaders, da ist ja die Idee auch so ein bisschen hinter die Kulissen von einer erfolgreichen Person zu schauen. Und weißt du, von außen betrachtet sehen so Leben so linear nach oben verlaufend aus. Studium, McKinsey, Weltbank, Bertelsmann, Fineo und so weiter und so fort. Gab es auch mal Momente, wo du sagst, da bist du richtig gescheitert oder es hat dich hingeschmissen? Gab es Krisen, aus denen du dann auch wieder Kraft gezogen hast?
Natürlich. Also ich glaube, jeder Mensch hat Krisen, mehr oder weniger. Insofern gibt es das. Gibt es das im Kleinen, dass Sachen nicht funktionieren? Aber um mal auch was zu sagen zu Fineo, auch das sieht jetzt wie so eine tolle Erfolgsgeschichte aus. Die ersten 2 Jahre fand ich überhaupt nicht erfolgreich. Ich hatte eben ein bisschen geschildert, wie wir uns das so überlegt haben. Wir schaffen dann Marktintelligenz und dann werden sich alle dankbar dran bedienen. Und dann wird irgendwie Geld von magischer Hand zu den guten Non-Profits laufen. Das war mitnichten so. Wir haben 2 Jahre lang analysiert, haben das alles veröffentlicht und ganz offen gesagt, das hat niemanden interessiert.
Okay.
Das fand ich dann schon damals ziemlich frustrierend. Das war dann übrigens auch der Augenblick, wo ich dann erstmal rausgegangen bin. Ich bin dann zur Weltbank gegangen, weil ich einfach ein bisschen neue Impulse brauchte und bin dann zurückgekommen und habe, glaube ich, dann wieder mit neuer Energie das Ganze auch angeschoben, weil ich nämlich einen fundamentalen Fehler gemacht hatte. Ich suche zwar immer die Analogie auch in der Privatwirtschaft und ich dachte, wir haben im Finance-Sektor Ratingagenturen, eine gewisse Analogie bestand damals zu Fineo, da bedienen sich alle Investoren und Investoren dran. Und damit wird auf einmal der Markt ganz anders. Im Non-Profit-Sektor ist es aber eben nicht so, dass diejenigen, die Geld geben, unmittelbar davon profitieren oder abgestraft werden, wenn sie gut oder schlechtes Geld gegeben haben.
Ja.
Und das heißt, dieser Mechanismus funktioniert nicht, dass jemand, der Geld gibt, sich dankbar an Informationen bedient. Das war ein Fehler, den ich gemacht hatte. Brauchte eine gewisse Zeit, um das zu erkennen. Und dann haben wir eigentlich erst angefangen, die Wertschöpfungskette von Fineo zu erweitern. Nämlich immer in die eine Richtung, sehr viel stärker Agenda-Setting zu machen. Das heißt also, wir haben dieses Thema Wirkung wirklich in den Markt reingedrückt. Wir haben gesagt, es darf in Deutschland keine Veranstaltung zur Zivilgesellschaft geben, wo nicht jemand von Fineo sitzt und sagt, es kommt auf Wirkung an, es kommt auf Wirkung an, es kommt auf Wirkung an. Und das andere ist, dass wir angefangen haben, nicht nur Informationen zu publizieren, sondern diese Informationen gezielt an die Zielgruppen heranzutragen. Deswegen haben wir dann einen Beratungsbereich aufgemacht für Vermögende, für Family Offices, in dem man ihm dann auch wirklich an die Hand genommen hat, um wirkungsvoll zu agieren. Also insofern haben wir die ersten 2 Jahre nicht wirklich wirkungsvoll gearbeitet. Das war sehr frustrierend. Ich war kurz davor zu sagen, wir lassen es ganz sein. Und dann nochmal eine kritische Selbstanalyse zu machen, um zu lernen, um dann nochmal mehr oder weniger Neustart hinzulegen. Also insofern, Scheitern ist überhaupt nicht schlimm. Das sagen alle, aber es ist wirklich nicht schlimm. Ich glaube, das Entscheidende ist halt zu gucken, warum ist man gescheitert und wenn es die Möglichkeit gibt, zu lernen und es besser zu machen.
Wie bist du durch dieses erste Scheitern durchgegangen? Also du hast gesagt, du bist zur Weltbank gegangen. Ging es darum, auch nochmal so Abstand zu gewinnen, vielleicht so eine Balkonperspektive einzunehmen? Ist das die Methode, mit der du durch Krisen gehst, Abstand gewinnen, draufzuschauen?
Zumindest in dem Fall hat es geholfen, den Abstand zu gewinnen, auch andere in der Organisation zu empowern. Mal sagen, ich bin jetzt mal weg. Ich habe zwar die Rolle weiterhin gemacht, aber ich bin nicht mehr wirklich vor Ort, sondern ich habe eigentlich noch einen anderen Job jetzt gerade. Macht ihr auch mal und überlegt mal. Also weil ich zutiefst an die Delegation von Wissen und von Macht glaube. Ich glaube nicht daran, dass hier in einem Vorstandsbüro der Mann alles alleine leisten kann. Insofern hilft es dann eben auch, andere stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und das habe ich dann gemacht und eben selber den Abstand zu nehmen, um vielleicht auch mit neuen Ideen dann zurückzukommen.
Also du bist weggegangen, aber irgendwie dabei geblieben. Und wo du zurückgekommen bist, hatten dann deine Mitarbeiter oder deine Führungskräfte mehr Engagement, mehr Ownership?
Das musst du die natürlich fragen, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass es durchaus eine gewisse Emanzipation dann auch gab. Dass man eben nicht nur auf mich geguckt hat, sondern auch Thema Selbstwirksamkeit, was wir eingangs schon mal hatten, dann auch selber erfahren hat in der Zeit, wo ich nicht da war.
Ich habe es eingangs gesagt, jedes Mal, das ist wirklich so ein Trademark, wenn ich dich treffe, merke ich, du hast eine gute Energie, du hast Freude am Leben. Fast für jeden Menschen ist Energiemanagement total entscheidend. Ich glaube persönlich, dass wir viel zu viel über Time-Management sprechen und zu wenig über Energiemanagement. Denn egal, wie man es dreht und wendet, ob es der Bundeskanzler ist oder irgendein Bettler, jeder hat nur 24/7 zur Verfügung. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Aber Energie ist nicht limitiert. Und deshalb die Frage an dich. Du hast es zu Beginn schon mal ein bisschen beleuchtet, aber woher nimmst du deine Kraft? Was sind so deine wichtigsten Quellen?
Also ich glaube, es liegt ein bisschen einfach, und das ist Glück in einem selber angelegt. Das habe ich. dann ziehe ich sehr, sehr viel Energie einfach aus den Mitmenschen, mit denen ich zu tun habe, sowohl im professionellen Kontext, wo ich natürlich ganz viel habe, als auch im privaten Kontext. Und ich nehme mir auch immer wieder auch Auszeiten. Also natürlich brenne ich für all diese Themen, aber es gibt auch bestimmte Sachen, wo ich einfach mal komplett dann weg bin oder was anderes mache. Also konkret, ich liebe Techno-Musik, ich liebe Clubs, ich liebe Festivals und manchmal bin ich halt dann einfach auch mal weg und das tut halt auch gut, deinen Kopf frei zu haben. Also ja. Insofern sind es, glaube ich, unterschiedliche Maßnahmen, Methoden, die ich habe, um, wie du das so schön sagst, das Energiemanagement zu machen oder immer wieder auch aufzufüllen.
Und weil du es vorher gesagt hast, total spannend. Also du sagst jetzt, dass du sehr stark der Meinung bist, dass der Chef oder die Chefin nicht alleine richten kann. Was würdest du sagen? Was sind deine Führungsprinzipien? Ein altes Führungsverständnis war, dass die Führungskraft, der Chef oder die Chefin war der Experte, wusste alles, hat irgendwie die Prozesse dann irgendwie organisiert. Heute ist es eigentlich oft doch so, dass die Führungskraft vielleicht die Fragen kennt, aber es geht darum, so diese kollektive Intelligenz zu nutzen. Wie schaffst du das?
Sind wir wieder beim Thema Vertrauen? Also ich vertraue meinen Mitarbeitenden und ich hoffe, dass sie das spüren, dass ich eben ihnen auch delegiere und Macht übertrage, dass sie machen können. Also insofern, das ist sicherlich ein Baustein der ganzen Geschichte, hat den sehr schönen Nebeneffekt, dass ich natürlich dann auch mehr Zeit habe für andere Dinge. Weil du hast es eingangs so ein bisschen gesagt, was ich alles für Bälle jongliere. Also alleine zwei Vorstandspositionen, Vorstandsvorsitzender von Fineo, Co-CEO von Nixdorf Kapital, dann Dutzende, muss man wirklich sagen, von Board- und Gremienarbeiten. Die sind dann manchmal nur eine Sitzung im Jahr, aber nichtsdestotrotz, in Summe ist es auch viel. Und das funktioniert eben dadurch, dass ich auch sehr viel delegiere und gleichzeitig aber alle wissen, wenn ich gebraucht werde, ich hoffe, das werden alle bestätigen, dann bin ich auch da. Also das ist sozusagen ein Element. Und das zweite ist, dass ich vielleicht schon auch häufig Ideen habe, wo ich aber jetzt mittlerweile auch überall wirklich sehr, sehr gut laufende Maschinen habe, in Anführungsstrichen, wo ich dann Ideen reingeben kann und die dann auch verarbeitet werden. Also insofern ich mich nicht mehr um die Umsetzung kümmern muss. Und das ist einfach natürlich was, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass eben solche sehr, sehr gut funktionierenden Organisationen mittlerweile hinter mir stehen.
Es gibt sicher etliche, die sich diesen Podcast anhören oder anschauen, die sagen, ja, Mensch, also der Andreas, der ist in einer coolen Situation. Ne? Der gibt da Ideen rein und kann sich wirklich verwirklichen. Ich glaube, viele Menschen leben so mit einem latenten Gefühl, ich habe ein Potenzial und kriege es aber nicht auf die Straße. Da ist irgendwie noch mehr in mir drin. Was würdest du Zuhörern raten? Wie kommt man an sein Potenzial ran?
Also man muss natürlich auch Glück haben, dass das Potenzial irgendwo auf fruchtbaren Boden fällt. Deswegen habe ich das nicht nur als Lippenbekenntnis gesagt, sondern ich meine es wirklich, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich das alles heute machen darf. Also das ist sicherlich ein Teil der Geschichte. Das zweite ist, wir sprachen auch darüber, Mut zu haben. Also man muss einfach auch da manchmal den Mut haben, auch zu springen, selbst wenn vielleicht kein Sicherungsnetz da ist. Was aber eben auch mit dazugehört, es ist jetzt nicht alles nur immer Friede, Freude, Eierkuchen und manchmal muss man auch sich dann durchbeißen. Ich nehme mal ein Beispiel, was auch wieder ein schönes Ende hatte, aber was trotzdem auch lange gedauert hat. Bei Nixdorf Kapital ist jetzt die Commerzbank eingestiegen. Wir sind als Nixdorf Kapital eine kleine Boutique, ein Player, der Fonds, Impact Investing Fonds entwickelt. Da einen DAX-Konzern reinzuholen, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Ja. Also die Verhandlungen haben jetzt sicherlich sich fast über ein Jahr hingezogen. Und es gab Momente, wo ich gedacht habe, vielen Dank, aber es gab eben Momente, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Die Strategien passen so perfekt zusammen. Wir sind uns alle einig, warum haben wir noch nicht dieses Signing? Warum dauert das so lange? Und dann kommen immer wieder neue Sachen von Compliance, von Recht, wie auch immer. Da muss man dann auch einfach mal wirklich Durchhaltevermögen haben und sich auch durchbeißen. Und in dem Fall hat sich dann auch wieder ausgezahlt. Insofern bin ich jetzt natürlich sehr, sehr froh, dass ich sagen kann, die Commerzbank ist bei Nixdorf Kapital eingestiegen, was nicht nur für uns als Gesellschaft ein tolles Zeichen ist, sondern ich glaube für den ganzen Impact-Investing-Markt, weil es zeigt, dass wir aus einer Nische rauskommen, weil wenn ein DAX-Konzern, ich glaube die zweitgrößte Bank Deutschlands, sich bei einer Boutique für das Thema beteiligt, dann macht sie das, weil sie nämlich den Markt kommen sieht. Und deswegen wird Impact Investing gemeinschaftlich Mainstream.
Das seid ihr wirklich in der Mitte der deutschen Wirtschaft angekommen. Großartig. Andreas, vielen, vielen Dank. Ich habe eine letzte Frage. Angenommen, du würdest jetzt vielleicht heute Abend nach Hause laufen und gehst so ums Eck hier in Berlin und da steht vor dir der Andreas. Du triffst den Andreas, dich selbst als 20-jährigen jungen Mann. Was würdest du dir raten? Welchen Ratschlag würdest du geben, wo du denkst, ich glaube, da könnte der Andreas vielleicht das Leben sogar noch mehr genießen oder nochmal eine Nuance, das Leben anders anpacken.
Das wäre natürlich ein schönes Privileg, wenn man das nochmal machen könnte. Also ich habe sehr viele Sachen zum Glück, muss man sagen, glaube ich, auch richtig gemacht. Aber natürlich gibt es auch Sachen, wo ich vielleicht zu lange gezögert habe, dann doch den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, dass dann Leute auf mich gewartet haben, dass Leute dann vielleicht auch enttäuscht waren hinterher, weil ich einfach gezögert habe. Deswegen würde ich mir dann schon auch zurufen, sei vielleicht noch mal mutiger, auch Entscheidungen zu treffen, selbst wenn du weißt, dass eine Entscheidung anderen wehtut.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, das, was manchmal einen auch zurückhält. Nicht nur seine eigene Ängstlichkeit, sondern dass man natürlich weiß, dass Entscheidungen auch Konsequenzen auf Dritte haben. Und manchmal man sich dann lieber wegducken möchte und sagen möchte, nee, dann mache ich es doch nicht oder dann warte ich. Lieber schneller entscheiden, auch wenn es wehtut an der einen oder anderen Stelle. Am Ende des Tages ist es für alle besser. Also insofern etwas mutiger noch mehr. Aber grundsätzlich bin ich schon sehr zufrieden.
Ja, spannend. Diesen Mut zur Entscheidung über vielleicht eigenen Ängste hinweg, aber eben auch den Einschnitt in anderen Leben vielleicht besser, schneller als später zu bewerkstelligen.
Genau, weil man hat natürlich Verantwortung für Dritte.
Ja.
Jede Entscheidung, die man trifft, hat Implikationen auf Dritte. Und das hat manchmal eben auch, zumindest kurzfristig gesehen, auch nicht nur positive Sachen, zumindest gefühlt bei den anderen. Und da wirklich zu sagen, da muss man das auch aushalten, dass man vielleicht mal für einen Moment nicht gemocht wird, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und deswegen Entscheidungen, wo ich wusste, das wird erstmal anderen nicht ganz so gefallen, diese Entscheidung zu treffen, das ist nicht mein Home-Turf, da arbeite ich selbst noch dran.
Total spannend. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Da sehe ich mich auch drin wieder. Andreas, vielen, vielen Dank. Wir kennen uns seit vielen Jahren und ich finde es total klasse, dass du dir die Zeit genommen hast und ich dich auch in diesem Gespräch noch besser kennenlernen durfte. Und ich bin sicher, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen ist es gleich gegangen. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass ihr dabei wart. Und wie immer, wenn ihr den Kanal abonnieren möchtet, herzlich willkommen. Und Andreas, danke.
Danke dir.